Ich habe ja das. Schönen guten Abend, mein Name ist Eberhard Schrempf. Ich darf den heutigen Abend moderieren als Geschäftsführer der Creative Industries Styria, Urgestein der Werbedesign-Kommunikationswirtschaft, bin ich dazu auch sozusagen quasi autorisiert. Und ich finde es interessant, dass wir heute über den Mut in der Werbung reden. Und das tun wir mit drei Gästen. Und ich freue mich, dass wir die Kira Schinko bei uns haben. Sie ist eine ausgewiesene Expertin mit dem Blick auch von außen. Sie ist oder war eigentlich ein Teil von Ortner Schinko. Sie ist seit 15 Jahren im Geschäft sozusagen. Wir werden dann noch näher darauf eingehen, hauptsächlich von Oberösterreich, von Linz aus tätig, auch sehr international tätig. Und ja, sie ist eine, die mutig sein sozusagen immer wieder einfordert und selber auch diesen Mut stark lebt und sich auch nicht zurückhält, wenn es darum geht, Statements abzugeben. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke sehr. Schönen guten Abend.
Lukas Dimling ist ein Grafikdesigner und Artdirektor und Fotograf aus Graz. Herzlich willkommen. Du bist gestaltest visuelle Konzepte, bist im Bereich Branding, Editorial, Verpackung, Web und Fotografie tätig. Herzlich willkommen. Und Christian Daferner, ja. Christian Daferner ist der Creative Lead bei Wolke Blau. Interdisziplinär tätig, einer, der zwischen Konzeption, Text, Regie, Fotografie arbeitet. Und er steht sozusagen ganz nach dem Motto: Werbung, die nicht aneckt, kann auch nichts bewegen. Das bringt mich gleich zum Einstieg unseres Themas. Ich bin ja so alt, dass ich noch Marshall McLuhan kenne, der gesagt hat, das Medium ist die Botschaft, und hat damit gemeint, dass tatsächlich das Medium, und damit meint er jetzt die Trägermedien in der Kommunikation, die Werbung mitbestimmen, wesentlich mitbestimmen. Das ist heute natürlich viel komplexer, als es immer war, weil die großmediale Bespielung eine zentrale Rolle spielt. Es gibt nicht mehr nur das Plakat und das Rektorn auf sozusagen oder die Werbung im öffentlichen Raum, sondern die Kommunikation greift in alle Teile hinein und ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Steigen wir mal ein mit dem Thema Revolution oder doch nur Reklame. Mir fällt dazu noch ein, das Wort Propaganda. Das war es früher sozusagen, früher auch, aber es passt zu unserem Thema der Revolution. Ich glaube, dass es eine Revolution in der Kommunikation braucht und würde jetzt gleich mal mit Christian anfangen. Werbung, die nicht anneckt, kann auch nichts bewegen, ist so ein Zitat. Wie ist das zu verstehen? Egal was für Inhalt?
Nein, nicht egal welcher Inhalt. Grundsätzlich gehe ich immer, weil du vorher gesagt hast, das Medium ist die Message. Ich gehe eigentlich immer eher zuerst an die Message. Also mir ist extrem wichtig, was ist die Botschaft? Am liebsten ist es mir weißes Blatt Papier und in Schwarz steht dann da die Botschaft und davon ausgehend ergeben sich noch an die weiteren Wege. Werbung, die nicht aneckt, heißt für mich einfach, es ist wichtig, herauszustechen, klarerweise. Und das hat auch immer was mit Mut zu tun. Mut zahlt sich, wenn es aufgeht, zahlt sich's immer aus. Natürlich ist Mut auch immer mit einem Risiko verbunden. Und genau diesen Spagat hat man auch als Person, als Creative in der Agentur mit den Kunden. Aber grundsätzlich verfechte ich halt immer den Ansatz, was anderes zu machen und wenn alle nach rechts gehen, einmal nach links zu schauen, mit Überzeugung. Und das ist genau für mich der Gedanke, Werbung, die nicht anneckt, kann auch nichts bewegen, weil dann geht es im Einheitsbrei unter.
Werbung ist ja immer, oder Kommunikation ist immer sozusagen Send and Return. Das heißt, ich gebe etwas von mir und erwarte dann, dass dort was passiert und dann kriege ich meistens auch was zurück. Kira, reicht es aus? Wie gehst du da im Konzept sozusagen ran? Wie viel Mut braucht's? Und zum Mut, zu dem, was du sagst, Christian, braucht's ja auch noch die andere Seite, nämlich den Auftraggeber oder die Auftraggeber, die mit dir diesen Weg gehen müssen, nicht? Oder mit uns dann den Weg gehen müssen. Das heißt, man muss einmal zuerst unsere Auftraggeber überzeugen davon, dass das auch einen mutigen Schritt braucht.
Dadurch, dass ich ja allen voran aus dem Client-Service komme oder zumindest aus dem klassischen Kontakt, ist das Erfinden dieses Prozesses eigentlich irre wichtig. Also ich habe Projekte gehabt wie Oberösterreich Tourismus, wo ich mit 200 Stakeholderinnen konfrontiert bin, war, beziehungsweise bis zum Landeshauptmann. Und das sind Komplexitäten in Projekte, die man mitberechnen muss. Ja, was uns damals zum Beispiel bei Oberösterreich Tourismus, wenn wir das Logos neu gemacht haben, schon dann irgendwie ein bisschen stolz gemacht hat, waren irgendwie so, wo man sich diese Pitch-Unterlagen anschaut, mit denen wir reingegangen sind und was wir dann im Endeffekt auch umgesetzt haben, und obwohl 200 Personen quasi auf der Gegenseite oder miteinander da drauf geschaut haben, wir dann zu einer Umsetzung von 90% von dem kommen sind, was wir uns gedacht haben, damals der Wolfgang und ich. Und das sind für mich Parameter, die ich zum einen auch oft nicht sichtbar finde. Ich finde, es bräuchte auch einmal eine Kategorie, vielleicht auch beim CCA oder irgendwo, wo man auch mal so Komplexitäten von, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für eine Hebamme, die kennen, Branding mache oder ob ich, ja, wie gesagt, mit zwei Stakeholdern zu tun habe. Das ist auch das, was ich auf der HFH unterrichte, das ist auch das Stakeholder-Management. Wenn früher bei Jungformat haben wir das Erwartungsmanagement quasi genannt, einfach zu schauen, wie das funktioniert. Und das ist halt mir und dem Wolfgang auch mit der Agentur und mit Ordner Schinko schon gelungen, durch mehrmaliges Nein sagen und wie gesagt beharrlich sein, soweit, dass sie nicht mehr die Falschen zu uns verirrt haben. Also die eh so weitermachen wollten wie vorher, dann eh nicht mehr anrufen und mit einem weiter tun. Ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, fanatisch in absoluten Umbrechungen und Veränderungen, weil wir waren doch auch immer darauf erpicht, gerade bei Rebranding schon eine Fortsetzung einer Markengeschichte zu machen. Das ist nicht nur um die eigene Umsetzung der Ideen zu gegangen, sondern schon um das, wie ich realisiere es. Aber am Ende des Tages, und das ist auch die große Quintessenz, oder warum ich jetzt auch letztes Jahr das Büro dann auch verlassen habe, oder meine Arbeit, glaube ich, dort verlassen habe, ist, dass ich persönlich keine Zeit mehr für diese Mission habe. Das ist das permanente Missionieren, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig Design ist, wie wichtig Marketing ist, wie wichtig Budgets dafür sind. Das ist für mich jetzt einfach so, ich habe mir selber gar nicht mehr zuhören können am Schluss. Ja, ich habe mir gedacht, das gibt's jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und das ist, glaube ich, so diese Sache, die ich gar nicht mit Mut beschreibe. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind sicher mutig, aber das meiste, was ich draufgekommen bin, ist das Wissen darüber. Ja. Mut heißt für mich, Wissen über etwas zu haben. Und ich finde, wenn jemand kein Wissen über etwas hat, kann er auch nicht entscheiden, ob es mutig ist oder nicht mutig war. Ja. Und das ist so dieses Problem, was ich da gehabt habe mit, Gott sei Dank, jetzt, ich muss sagen, wir waren immer gut außen vor, weil jeder, der, wie gesagt, zu uns kommen ist, wollte sonst auch irgendwas anderes haben. Aber diese Permanenz, dieses Wort der Eigenständigkeit, das Ursächlichste im Design, in der Kommunikation, mich zu positionieren, Orientierung zu geben, wahrgenommen zu werden, Merkfähigkeit auszusagen, jeder will eigenständig sein und jeder will genau dann wieder das, was rechts und links ist und was vorne ist, und der andere entscheidet dann, weil er in der Früh noch mit der Frau geredet hat, bevor er zum Pitch gekommen ist. Das sind alles Faktoren, wir sind Menschen, das passiert mir natürlich sicher wahrscheinlich genauso, aber ich finde, da geht es um zu viel am Verkenntnis dessen, dass wir weit wichtiger sind, als was man in der Volksökonomie im Bereich der Wirtschaft einfach in Österreich wahrgenommen werden. Und das, ja.
Ja, das sicher, aber dann ist gleichzeitig natürlich auch das Management und das Transportieren, diese Überzeugungsarbeit, Konzepte, die vorher ja schon zu Ende gedacht waren, sozusagen nochmal mit dem Auftraggeber, mit der Auftraggeberin durchzudenken, was passiert, wenn, und all diese Wenns und Abers zu reflektieren, das ist schon enorme Arbeit. Du hast gesagt, du hast dich jetzt davon wegbewegt. Was heißt das? Was machst du?
Ey, momentan ist es ist eine schwere Orientierungsphase, weil jetzt muss ich natürlich mit dem Skillset von 15 Jahren irgendwie in der Branche überlegen, was tue ich. Also gehe jetzt in eine Interessensvertretung und werde endlich politisch oder bin ich abgestellt. Aber ich sage nur, eine Verbesserung des Lebens soll es schon sein. Ja? Also für alle nämlich, also nicht für meine eigene. Ich glaube, also Steuerberater gesagt, es ist echt blöd, dass ich aufgehört habe, weil jetzt waren die guten Jahre gekommen, natürlich noch im 7., 8. Jahr. Aber das ist, viele würden sagen, es ist mutig, da aufzuhören an dem
Punkt. Bei der gewerblichen Wirtschaft hast du jetzt sozusagen einen
totalen Abfall. Ja, aber das treibt mich ja nicht. Ja. Ja? Man muss jetzt einfach eine Übersetzung finden. Wo setzt man an? Wen überzeugt man, dass das einfach einen ganz essentiellen Wert hat? Und ja, wenn es so ist, muss man wahrscheinlich Österreich verlassen. Würde man natürlich sehr wehtun, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in anderen Ländern haben wir einen anderen Stellenwert. Und das finde ich einfach sehr schade.
Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin viel unterwegs. Lukas, oft schaut es von außen her viel einfacher aus oder leichter aus, als es dann tatsächlich ist, wenn man tief drinnen ist. Wie ist das bei dir? Wie viel Scheißminix kannst du dir leisten, sozusagen? Und wie viel Mut bringst du ein in deine Arbeit?
Das ist, also ich finde, Mut ist immer, liegt im Auge des Betrachters. Was für den einen mutig erscheinen mag, ist für mich vielleicht gar nicht mutig, sondern langweilig. Ich glaube, das ist so mal die grundsätzliche Frage, die man sich zu dem Thema stellen muss. Weil was ist Revolution und Mut im Design, ist so die Frage. Schriften verzerren, um es jetzt so jetzt im Gestaltungsbereich. Nein, aber da bin ich halt am hauptsächlichen tätig. Ist nicht mutig, sondern ausgelutscht, kann man auch sagen. Oder mutig, je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet.
Wie oft man schon gesehen hat.
Wie oft man es auch selbst schon gemacht hat.
Ja, da unterliegen wir ja auch einem gewissen Zwang, immer was Neues zu bieten, immer was anzubieten.
Genau. Ich glaube, das Mutigste, was man machen kann als Gestalter, ist auch dem Kunden zu sagen, wir brauchen das gar nicht. Wir drucken einfach gar nichts und ihr habt ein gutes Produkt und das funktioniert auch so. Wir müssen jetzt nicht wahnsinnig viel Geld für das ausgeben, sondern vielleicht wirkt die Gestaltung dadurch, dass wir einfach eine gute Idee, einen guten Satz da einfach draufschreiben und uns die paar tausend Euro sparen für den Druck und da kommt kein Message rüber, finde ich das auch Mut als Gestalter einzugestehen, okay, wir machen weniger oder wir haben auch einen Fehler gemacht. Also das ist, was ich sehr viel merke, wenn ich mit Agenturen zusammenarbeite. Die machen keine Fehler, aber wir machen sehr, sehr viel Fehler als Gestalter. Und bei mir ist es gang und gäbe, zum Kunden zu sagen, ich glaube, das war falsch, machen wir nochmal. Damals habe ich gedacht, rot war die richtige Farbe. Ich glaube, jetzt ist es gelb und ich merke das ganz viel, weil ich sehr viel mit Agenturen arbeite. Das geht bei denen nicht. Und ich finde, das ist also Mut als Gestalter einzugestehen, wir haben einen Fehler gemacht und das ist was Gutes, weil wir wissen jetzt, wie wir es besser machen.
Verstehen die Auftraggeberinnen das oder wechseln sie dich dann aus?
Es gibt Auftraggeberinnen, die wechseln dann, aber das ist mir dann auch sehr recht, weil da kann keine wirklich langfristige Zusammenarbeit funktionieren, weil gute Zusammenarbeit in der Gestaltung basiert auf Vertrauen. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, und das Verständnis dafür, dass Fehler passieren, dann läuft da grundsätzlich was falsch. Weil im Leben, in der Gestaltung passieren Fehler. Und dann fängt man einmal von neu an und gesteht sich das ein. Und ich glaube, das ist was Wesentliches, was in der Gestaltung mir oft abgeht, ist, dass wir haben einen Fehler gemacht, wir probieren es nochmal, wir lassen das oder das weg. Und dann ist immer die Frage der Perspektive, wo ist Mut? Ne? Ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der ist Bestatter, da gibt's nicht wirklich viel. In der Branche, da ist so ziemlich alles, was irgendwie ein bisschen moderner ist, schon mutig.
Ist ein relativ sicheres Geschäft, aber...
ja, aber da ist ja die Frage.
Umkämpft.
Umkämpft, der Markt, ja, ist umkämpft, sehr umkämpft. Ja. Aber eben, das meine ich mit Mut in der Gestaltung, in der Werbung, hängt für mich einfach wahnsinnig davon ab, was vergleicht man mit was.
Ja.
Man kann jetzt nicht die Branche mit der anderen Branche vergleichen. Das ist ein unfairer Vergleich.
Aber vergleichen ist ja sowieso schwierig bei Mut. Kira, du hast vorher gesagt, Mut hat für dich was mit Wissen zu tun. Da habe ich genau das, also ich denke da genau ans Gegenteil. Mut hat mit Unwissenheit zu tun, mit eigentlich dem Unbekannten, weil ich gehe wohin, wo vorher noch niemand war und ich habe tatsächlich keine Vergleiche. Und ich habe das immer wieder mitgekriegt dann beim Kunden eben, wenn der sagt, ja, was können wir uns da erwarten? Und ich sage, das kann ich da nicht sagen. So schaut's aus, das würde ich gern machen. Und es kann ja genauso gut schiefgehen. Aber wenn es aufgeht, dann ist richtig cool. Und vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden, aber was hast du gemeint? Mut hat was mit Wissen zu tun.
Was Konstruktivistisches, also im Sinne von, ich habe so viel selbst, wie sie sagen, Bewusstsein dessen, was ich kann und mache, dass gewisse Sachen für mich nicht mutig erscheinen. Also das Attribut mutig, das wird mir ja schon sehr oft und sehr lange zugeschrieben, schon seit dem Kindergarten. Ich bin mir dessen nicht oft bewusst. Also im Sinne von, ich mache es nicht aus einer Naivität raus, sondern dem Glauben, dass da was Gutes rauskommt. Also ich schöpfe wahnsinnig viel Energie aus dem. Ja? Für mich ist Mut Kraft der Emotion, des Willens, des Denkens, Kant. Also auch, dass ich mit dem Verstand bediene, dass ich kritisch hinterfrage und da bin und das auch aushalte, was dann zurückkommt. Also Skalierungen gibt's von bis Mut, ja. Und wirklich mutig sind Menschen, die sich im Iran jetzt anschließen bei Demonstrationen. Wir haben jetzt in ein weiteres Spektrum von Mut vorhin, aber ich sag mal, die Frage ist für mich nur, ob wir oft, und das finde ich auch super, was du gesagt hast, auch das Eingeständnis der Agenturen und Studios zu sagen, du, vielleicht sind wir auch Teil und sind auch müde und haben auch, wie gesagt, jetzt nicht qualitativ geschaut, dass wir im Wettbewerb besser werden, ja. Emily Cohen sagt dazu, irgendwann müssen sich Agenturen entscheiden, ob sie serviceorientiert sind oder Qualitätsbetriebe sind. Und ich glaube, das ist schon so. Mehr Geld hätten wir fix anders verdient mit Serviceorientierung. Ja? Weil das ist klar, wenn ich jetzt erst selber anbiete und im Sinne von, jetzt nicht sage, dass man sich nicht bemüht, aber ich sage jetzt mal, das kostet ja wahnsinnig viel Kraft, immer dagegen zu halten. Das ist ja wahnsinnig viel Eigenleistung, die man da hinbringt. Ja? Auf der anderen Seite kommen genau aus diesen Verrenkungen immer wieder Situationen oder Ergebnisse raus, die einen dann besonders machen, auf die dann wieder alle anderen referenzieren. Mhm. Und ich glaube, dass da schon einmal Ehrlichkeit auch im Wettbewerb zueinander bräuchte, dass man sagt, okay, ist es nicht immer nur der Kunde oder die Kunden schuld, sondern die Auftraggeber, die Öffentlichen, sondern es sind auch wir ein großes Teil dieses Problems, dass wir nicht besser werden dadurch. Meine Meinung.
Ja, wir sind alles Menschen, die da sitzen. Ja. Und wenn man gerade eine schlechte Phase hat, dann fällt einem vielleicht nichts Gutes ein oder was wahnsinnig Gutes. Das kann.
Das hat auch immer mit so Wahrnehmung von gewissen Dingen zu tun, nicht? Und wir haben jetzt gerade eine Zeit nach der Pandemie, es gibt einen Krieg, wir haben uns ein bisschen mehr und stärker nach innen orientiert, schauen die Sachen anders an, gehen ein bisschen anders mit dem Thema Nachhaltigkeit um, schauen, was ist wirklich resilient, und das transformieren wir dann natürlich auch, also die ganze kreative Community transformiert das natürlich auch in die Werbung hinein, in die Kommunikation. Das ist dann allgemein spürbar, bis es einem zum Halse raushängt und dann müssen wir wieder sozusagen was anderes tun. Und da jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, das richtige Timing zu finden für die Produkte oder die Services, die man dann bearbeitet, auch die richtigen Lösungen zu finden, das braucht schon auch, und das ist Gott sei Dank so, Auftraggeberinnen, die in der Lage sind, dann da mitzugehen. Ja? Und insofern ist eine Kontinuität mit Auftraggebern eigentlich ganz gut, außer sie wollen sozusagen Disruption und eine komplette Störung dessen. Und dann gibt es vielleicht Pitches, wo man sozusagen aggressiver hineinfahren kann. Wo geht die Reise hin? Ja? Ich sehe jetzt sehr viel Ähnliches, wenn ihr euch zum Beispiel die Autowerbungen anschaut, ja, man sieht keine Menschen, es ist kein Verkehr, die Autos fahren lautlos und die Leute, die drin sitzen, sind total glücklich. Und welche Welt ist das? Ja? Und wir wissen aber, wie die andere Welt ist. Ja? Also ich will jetzt auf die gesellschaftliche Aufgabe von Kommunikation auch hin. Ja? Mhm. Was glaubst du, was da, oder was glaubt ihr, welche Aufgabe wir auch im Sinne der Botschaft und des Mediums in dem Kontext haben? Auch eingedenk sozusagen der ganzen Fake-Nummer, die auch noch unterwegs ist. Ja?
Also grundsätzlich glaube ich, dass egal, ob du eine Person bist, eine Marke oder eine Partei, wenn du das Privileg hast, dass du hunderte, tausende Menschen erreichst mit dem, was du von dir gibst, dann hast du auch eine gewisse Pflicht, dass du darauf achtest, was du von dir gibst. Und von dem her sollte man schon aufpassen, dass so Sachen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Inklusion da drinnen sind, wobei das ist für mich halt Mainstream, das ist Basis, sollte sein. Es ist leider Gottes so, dass in Österreich Nachhaltigkeit noch immer als extrem mutig angesehen wird, wo ich mir denke, heutzutage sollte es echt einfach mitschwingen. Und diese, ich mag das Wort nicht, aber diese Wokeness ist halt in die Werbung eingefahren, wie Anfang 2010er Jahr Dubstep in der Werbung auf einmal auftreten ist. Es ist halt einfach da gewesen und es war cool, die Leute wollten das haben, und dann hat es die Werbung genommen und halt vernichtet ein bisschen. Fridays for Future Bewegung, dasselbe. Und wenn man sich diesen Greenwashings, Pinkwashings, wie auch immer, bedient, dann sollte es halt wirklich in der DNA der Marke oder des Unternehmens drin sein, weil wenn es nicht ist, dann werden die Leute das checken und werden da dagegen steuern.
Das ist offensichtlich, und das ist auch jetzt, die Konsumentinnen sind viel, viel wacher.
Ja.
Ja, durchschauen das alles. Das heißt, das ist schon eine große Herausforderung, gleichzeitig auch eine super Chance, weil man ganz anders arbeiten kann mit Auftraggebern.
Ja. Ja? Wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und Thema Werbung, da habe ich vielleicht eine sehr unkonventionelle Meinung zu dem Thema. Wenn wir gerade vorher das Thema Automobilindustrie in dem Kontext haben, Personenverkehr, der mit Kraftstoff betrieben wird, ist nicht nachhaltig. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist ein Fakt. Das ist immer Greenwashing, und ich glaube, in der Werbung gibt es jetzt zwei Kunden. Es gibt, da macht man ehrliche Botschaft und da lügt man. Autoindustrie lügen, Produkte, die tatsächlich nachhaltig produziert werden, sind nicht Lügen. Und dazwischen bewegt man sich halt in der Werbung. ich bevorzuge das, wo ich nicht lügen muss. Ich meine, ich muss sagen, ich habe auch nicht die Möglichkeit, für VW zu arbeiten als Kunde. Das ist natürlich, vor allem ist es leicht zu sagen, nicht dafür zu arbeiten. Aber ich glaube, da gibt es in der Werbung, das wird jetzt immer stärker, man lügt oder man ist ehrlich. Und ich glaube, da gibt's dazwischen gibt es sehr viel Spielraum. Und ja.
Aber bist du jetzt einer von denen, die einen Auftrag ablehnen, wenn es für die nicht passt?
Ja, würde ich machen, wenn jetzt wirklich Unternehmen kommen würden, wo ich sage, okay, mit dem kann ich nichts anfangen. Dadurch, dass ich allein arbeite, die meiste Zeit, kommen große Unternehmen nicht auf mich zu.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Aber würden große Unternehmen kommen, ich würde jetzt nicht für Unternehmen, die einfach persönlich als Privatmeinung nicht unterstützt, würde ich auch als Gestalter nicht unterstützen, weil ich glaube, dass das, was man privat macht, sie mit dem, was man in der Arbeit macht, dass das irgendwie miteinander zusammenpassen muss, weil sonst ist man kein guter Gestalter, weil ein guter Gestalter ist ehrlich. Und wenn sich das nicht die Hand geben kann, dann wird es auch schwierig für mich, gute Arbeit zu machen.
Das ist ja zusehends sozusagen so in der ganzen Branche, dass vor allem die jüngere Generation sehr klare Grenzen setzt. Wir haben das, ich kann mich erinnern, wir haben das immer diskutiert, für welche Partei würden wir arbeiten und für welche nicht. Ja.
Für gar keine.
Und naja, es ist schon eine klasse Herausforderung, wenn du eine Riesenkampagne machen kannst und so eine Bundespräsidentenwahl oder so machen könntest oder so, das hat schon was. Ja. Wie habt ihr das gehalten, Kira?
Ja, auch eher streng. Also schon, dass man sagt, dass wir haben, glaube ich, wirklich 4-5 Mal inhaltlich abgesagt, wahrscheinlich in den 8 Jahren. Ich meine, das, was du angesprochen hast, oder mit der jüngeren Generation, also ich glaube, dass der Leidensdruck jetzt einfach dann relativ sehr hoch und schnell zunehmen wird. Ich schätze der Generation Z und wie sie folgen jetzt Gen Z einfach sehr einen großen Impact an, weil sie werden zukünftige KonsumentInnen mit einem anderen Verständnis, mit anderen Kanälen. Wir merken ja schon auch die ganze, also wie immer, wurscht, ob es jetzt TikTok ist, wie das unser tägliches Verhalten auch jetzt in der Werbung umrempeln wird. Also ich bin ja gespannt, wie lange wir TVCs um 1,5 Millionen Euro produzieren werden. Also ich wünsche, es ist vielleicht war auch nicht mehr nötig. Es ist die Frage halt auch, und ich habe jetzt gerade auch wieder eine Situation gehabt, was geheißen hat, wir machen eine Imagebroschüre und das Budget sind 40.000 Euro und ich so, na, wir machen einfach gar keine Broschüre, sondern wir nehmen das Geld und gehen auf diese Akademie, wo diese SchülerInnen die der Zukunft sind und machen mit dem Geld dort. Weil, wenn es eh heißt, wir brauchen es für einen Absatz nicht, weil wir haben eh nur keinen Absatz, dann verstehe ich das nicht, warum wir dann immer wieder Wiederholungen machen und sagen, also ich finde auch beim Rebranding oder Identitätsentwicklungen oder generell bei der Markenentwicklung, einfach abzufragen, ob diese Maßnahmen überhaupt noch zeitgemäß sind. Und da bin ich bei dem Ansatz des Citoyens. Also dann, ich muss auch Firmen sagen, hey, und wir machen Kommunikation, aber es wird keine Imagebroschüre mehr, sondern es wird jetzt ein Projekt sein, das machen wir mit XY und da draußen ist Imagefaktor 1000-mal wichtiger. Und ich übernehme die gesellschaftliche Aufgabe, die ja die Konsumenten ja sowieso jetzt schon den Marken und den Unternehmen zuschreiben. Also ja, weil das ist der Krieg und dann kommt Google und mit den Satelliten und fliegt dorthin und der macht das. Und also es ist ja auch so, es ist ja auch eine der Wahrheiten, die wir haben, dass wir viele Firmen haben, die schon bereits, ob man es wollen oder nicht, Sachen übernehmen. Ja. Und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, dass auch die Unternehmen, und das ist ja witzig, dass die Werte jetzt wieder so eine Renaissance, wenn ich glaube, es sind 70er, 80er, dass man jetzt sagt, man blast das richtig auf und jeder, deswegen gibt es ja im HR so viele Probleme, glaube ich auch. Also das sind einfach lauter Sachen, Kongruenzen, die sich einfach dissonant sind. Und ich glaube, das, was man sagt und dann ist, wenn der immer, also wer nicht innovativ handelt und sagt, er ist innovativ, denn das nimmt ja keiner mehr ernst. Und die nächste Generation noch viel weniger. Also das wird ein großer Druck werden.
Das heißt, wir könnten uns darauf einigen hier, dass wir sagen, die Kommunikationsbranche, die Werbebranche muss den Mut haben, Nein zu sagen, beziehungsweise dann halt Alternativen vorzuschlagen, die oft nicht wirklich bequem sind, beziehungsweise wir sind sowas wie die Sparringpartner für die Wirtschaft, die kommunizieren will, oder halt die Auftraggeberinnen, die kommunizieren will, und erfüllen da eine Funktion als Filter, als Sparringpartner, als Reflektorinnen. Könnten wir uns darauf einigen?
Also, ja. Würde ich schon auch sagen. Entschuldigung.
Ja,
ich finde halt, als jemand, der kreative Leistung anbietet oder kreativ arbeitet, da ist immer sehr viel von einem persönlich auch drinnen. Und ich fühle mich halt einfach wohler, wenn ich eine positive Auswirkung in der Welt sehe durch meine Arbeit, als wie jetzt, dass der Baumarkt XY 1000 Dübel mehr verkauft im Jahr. Deswegen sind mir die Werte sehr wichtig und das Wertesystem muss passen. Ob das jetzt der Kunde genauso sieht oder ob der zu seinem Glück gezwungen werden muss, ist eine andere Sache.
Okay. anderer Zugang, andere Tür, die ich jetzt aufmache, Artificial Intelligence und Kommunikation beziehungsweise die ganze Branche. Das wird interessant, glaube ich. Was glaubt ihr, was da auf uns zu oder auf die ganze Community und Branche zukommt? Wie werden wir damit umgehen?
Ja, hoffentlich besser. Also ich glaube, Scharlatan funktioniert nicht mehr. Also so wie ich es damals mitgekriegt habe, wenn wir die mobilen Webseiten dann quasi zusätzlich nur an das Server verkauft worden sind wie vorher. Also ich glaube, ich hoffe, dass wir da jetzt schon Anstand auch haben in der Branche zu sagen, wir weisen das aus. Also ich meine, jetzt ist, ich merke so, die Kundinnen sind nicht wirklich interessiert, ob das jetzt die KI gemacht hat oder ob das Studio, das ist jetzt dabei noch nicht relevant. Verwehren würde ich mich gar nicht. Ich würde schauen, dass so viel wie möglich im Büro einmal damit Erfahrungen sammeln. Ja, also es gibt halt dann trotzdem wahnsinnig viele Arbeitserleichterungen. Und ich habe einen sehr interessanten Vortrag von einer Chefredakteurin von der APA gehört, die gesagt hat, ja, es repetitive Aufgaben sind super gelöst schon bereits. Und das sind zum Beispiel Jobs wie die Wahlabfragen. Also da gibt es ja in einer Woche quasi immer wieder, wen würde man am Sonntag wählen quasi. Und sie sagt, das hat früher eine Person 8 Stunden lang ausgefüttert müssen aus 1000 Tabellen. Und das schafft sie jetzt einfach mit der KI. Mhm. Und aber zu ersetzen, dass sie die APA-Pressemeldung, also die, auf dem Stand, erstens ist es noch nicht, aber B, glaubt sie es auch nicht, dass das sie es nur erleben wird, dass sie quasi komplett wegrationalisiert.
Naja, bisher haben wir gedacht, dass wir als Kreative nicht wirklich ersetzbar sind, weil Kreativität in dem Kontext immer eine sehr hohe menschliche Qualität ist. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, wird sich auch noch weiter relativieren. Aber Mut ist dann, glaube ich, so etwas, wo wir sagen können, okay, das jetzt in so einen Kontext zu setzen, mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt oder Service, das wir verkaufen oder kommunizieren sollen, Szenarien zu denken, wie wer reagieren könnte, was das wo tut, auslöst, also wie so ein Kugelspiel sozusagen sich das auszudenken, das wird wahrscheinlich nach wie vor bei uns bleiben, oder?
Ja, Lukas. Ich verwende AI tagtäglich mittlerweile, muss ich sagen. Ich mache sehr viel Bildretusche. Da ist das einfach Wahnsinn, was das mittlerweile an Zeit spart. Und ich glaube, genau in solchen Dingen wird das passieren. Ich glaube, dass die Qualität in der Gestaltung, in der Werbung, dass da nach wie vor Menschen dahinter stehen werden, weil wer bestimmt denn, was gut ist? Die spuckt was aus. Ja. Und wer bestimmt, was brauchen wir? Was ist das Richtige? Wer filtert's? Und woher weiß der Kunde? Ich glaube, ich habe letztens ein gutes Zitat gesehen. Der Kunde weiß ja jetzt nicht, was er will. Was sagt er dem AI-Programm, was er braucht? Ich glaube, dass sehr viel ersetzt werden kann. Gerade diese Jobs, die eh keinen Spaß machen, Bildretusche, werden ersetzt werden. Und die Sachen, wo man eben vernetzter denken muss, sei es jetzt auch ein Porträt zu fotografieren, das ist ein sehr emotionaler Akt. Das kann man nicht, da muss man eine Bindung zu den Menschen aufbauen. Das ist nicht einfach was, das einfach so passieren kann. Das Gleiche mit einer Branding für wirklich ein kleineres Unternehmen, eine Person. Ich lasse mich da auf diese Person ein, ich sprich mit der, ich bin mit vielen befreundet, unternehme Privatdinge, das ist kein, ich glaube nicht, dass diese Personen sagen, wenn ich, okay, und jetzt zahle ich da 2000 Euro weniger und dafür muss ich da mit einem Computer sprechen. Ich glaube, dass die Qualität nicht verschwinden wird. Ich glaube aber, dass sehr viel eben, wie du gesagt hast, die mobile Webseite, die nochmal ums gleiche Geld verkauft wird, solche gemeinen Sachen, die viel passieren, ganz sicher abnehmen werden. Und das ist auch gut so, weil, warum?
Das ist ein Werkzeug, ja.
Für uns oder für alle, die quasi jetzt da in den wirtschaftlichen Bereich der Firmen arbeiten, ist es schon wichtig, jetzt dann schon langsam auch diesen Production Value, den wir jetzt quasi in der Umsetzung haben, wenn man sagt, ja, die Strategie können wir jetzt nicht um 15.000 Euro verkaufen, weil das Gescheite, das machen wir dann hinten aus. Dann wird eine Ahnung, das kostet dann die Nutzungsrechte höher etc., ja. Das muss jetzt ein Shift erlangen. Also das, wo die Unternehmensberatungen unser Geschäft abgrasen, und das machen sie sehr gut, also indem sie halt einfach die strategischen Beratungen sich das auch zahlen lassen. Wurscht, ob sie jetzt zehnmal mit dem so einem Foliensatz wohin kommen. Jetzt keine Unterstellung, aber ich sage nur, das habe ich alles schon erlebt auch. Also wir sind ja auch nicht gefeit davon, aber ich sage nur, da muss man jetzt vielleicht dann schon überlegen, dass man gewisse Produktionsschritte, jetzt auch im Filmproduktion, wenn das Rendering nicht mehr so lange dauert, wenn gewisse Sachen im Capturing übernommen werden können, dass ich das nicht mehr als Produktionszeit verkaufe. Und deswegen ist das ein kritisches Momentum. Das ist nämlich ja dieser der Querstundensatz, den in Berechnungen der öffentlichen AuftraggeberInnen drinnen ist. Ich werde diese Stunden dann irgendwann nicht mehr abarbeiten können, werden brauchen, weil es halt viel schneller gegangen ist. Ja. Und das heißt, es muss die Gewichtung und die Konzentration jetzt eigentlich im wirtschaftlichen Bereich wirklich dessen sei, dass ich nach vorn hinten schaue, dass das da quasi ein Teil davon ist.
Aber die KI greift ja auf kollektives Wissen zu. Das heißt, wir füttern ja ständig ein, das ist ja alles verfügbar. Und ich will jetzt aber keine KI-Diskussion anfangen, sozusagen, sondern im Kontext von Mut, das ist ständig da. Ja, das heißt, wir müssen dann da auch, wie du sagst, das wirklich neu denken und neu überdenken, welche Modelle auch der Abgeltung dann greifen.
Das ist zum Urheberrecht. Also wir haben viele offene Fragen.
Wenn ich das richtig verstehe, du meinst, dieser Vorhang wird einfach ein bisschen geöffnet und Agenturen müssen transparenter arbeiten.
Ja, aber ich glaube, dass das so mit meiner Generation und schon aufgehört hat. Also wir haben auch jede Website dem Kunden zur Verfügung gestellt, dass er es selber bedienen kann, dass man sagt, wie funktioniert das CMS. Also diese ganzen Service-Value-Sachen, einfach zu sagen, ich habe eine gewisse Aufgabe, wo ich sage, das sind auch junge Leute, die kennen das genauso. Also ich mag jetzt nicht aus jedem wissen, dass ich habe Hokus Pokus, sondern habe auch einen Source. Ja.
Eben, das ist der Hokus Pokus, also, der Zauber verschwindet ein bisschen.
Ja, verschwindet jein, weil du musst ja trotzdem nur Menschen haben, die auf geniale Sachen kommen.
Oder und das wird jetzt nach vorne gelegt, dass in Ideenfindung...
Maschinen werden ja von Personen gefüttert,
genau. Also ich glaube schon. Also in Ideenfindung, in Konzeption, in diese Bereiche wird dann mehr gesteckt.
Ja, und ins Analyse natürlich also das, die Menschen kennen
das zu überlegen. Das ist wie in der Fotografie, war ja auch so, dass gesagt worden ist, jetzt Digitalisierung, jeder fotografiert, jeder kann alles, nichts. Ja, das ist nicht eingetreten. Ich denke jetzt aufzumachen und auch das Publikum in die Diskussion einzuladen, wenn ihr einen Beitrag habt, kurz sagt, wer ihr seid und in welchem Feld ihr tätig seid oder aus welcher Profession ihr kommt oder Ecke ihr kommt,
da
tun wir uns leichter. Bis das soweit ist, führe ich ein bisschen fort. Noch eine Geschichte, die mich interessiert auch, ist, wie viel Provokation gibt's eigentlich noch? Funktioniert das noch, der Skandal in der Kommunikation, ja, so wie das einmal früher so gut funktioniert hat, wie zum Beispiel aus Weimar-Grazern mit Humanik beispielsweise, wo das war ja wirklich etwas, was tatsächlich gut funktioniert, funktioniert dann immer wieder mal, wird auch immer wieder mal eingesetzt. Ist das ein Mittel? Ist der Skandal noch immer ein gutes Mittel, um die Message zu transportieren? Kira?
Oder? Entschuldigung. Ja?
Die Frage ist immer, glaube ich, was versteht man unter Provokation? Also ich finde, das ist eine Wippe, nicht? Provokation und Mut, das muss sich irgendwie die Waage halten, weil eine Werbung, die provoziert, nur um zu provozieren, ist für mich eigentlich ein bisschen leer. Das ist mehr so Politik, so blaue Partei. Und
ja, ist aber auch von uns einem gemacht, das muss man schon auch sagen. Ja. Also jetzt nicht von euch, die da sitzen, aber, aber das ist die Werbewirtschaft, die Werbebranche. Ja.
Aber nackte Provokation finde ich halt ein bisschen lame. Ich finde, da muss was dahinter sein, es kann sehr wohl aufrütteln, es soll aufrütteln, aber dann halt auch mit was Gehaltvollem.
Ja, in Kampagnen, dass sie sich zumindest dann auflöst, oder dass man, also ohne Botschaft wird es nicht gehen, aber grundsätzlich wäre ich schon für die Renaissance der Kunst in der Werbung, ja, so wie sie beim Hatzen, das waren geniale Kampagnen, wirklich. Ja. Und man versucht sie natürlich jetzt nachzumachen in der Stilistik, es funktioniert nicht ganz, man wird sie gemeint da sitzen und sagen, bitte mehr Skandale wieder, ja, im Sinne von einfach, es geht ja auch, Sichtbarkeit wird immer Thema sein und um das, dass es irgendwie, ja, dass man sie durchsetzt und dass man gesehen wird. Also, hätte Linz wieder, wäre das nicht provokant gewesen, irgendwo auf Art und Weise. Klar. Wird nur immer keiner von da herinnen wissen, wo Linz ist.
Aber also, wie wir vorher geredet haben, es ist ja absolute Wahrheit dahinter gewesen. Ne?
Ich finde schon, ja. Also, den Bürgermeister haben wir es anders, also ich habe es nicht anders verkauft, weil wir nicht Teil der Kampagne, nur das dafür
gibt's
Werbung machen.
Gibt es Wortmeldungen, gibt es Statements aus dem Publikum?
Ich hätte sonst noch was zum Thema Provokation. Ja, eben, wie du vorher gesagt hast, die Provokation, und ich glaube, das passt dann auch zum Thema Mut, um der Mut oder der Provokationswillen rein, damit das passiert ist, glaube ich, ist in meinen Augen das Falsche, weil manchmal braucht es in der Gestaltung, jetzt sind wir mehr bei der Gestaltung, keine Provokation, sondern Funktion. Ich rede jetzt von Leitsystemen zum Beispiel, das ist eh klar, aber grundsätzlich, ich glaube, nur zu provozieren, damit man provoziert hat, ist eben der falsche Weg. Und mir kommt oft vor, es wird eben nur provoziert, um zu provozieren, und dann fällt halt eben diese Botschaft dahinter.
Mhm. Und die ich glaub, Auflösung, manchmal gibt es ja die Auflösung, aber die geht dann oft unter.
Die geht dann oft unter, genau. Und wenn das durchdacht ist, dann bin ich sehr für Provokation, weil die meisten, welche Werbung kennt man? Das ist die Werbung, die ein bisschen anders ist wie die anderen.
Und die Familie Lutz.
Ja, und die Familie. Ja, die sind einfach penetrant seit Jahren. Ja. Das ist die andere Möglichkeit. Einfach immer das
Gleiche. Ja, aber jetzt haben wir jahrelang in Memes kommuniziert. Das ist auch eine Art von Provokation im Kleinstformat. Ja. Ja, das funktioniert
nicht. Also die Provokation ist, glaube ich, sehr wichtig. Nur wenn sie kann, wenn dann nicht das Richtige passiert, dann war es halt provokant und keiner interessiert.
Voll.
Behaupte ich jetzt einmal.
Ja, und die Wahrnehmung, also unsere Leidensfähigkeit ist natürlich auch ganz woanders, weil wir andere Kanäle haben, weil wir viel mehr Informationen haben, weil wir viel mehr Wissen haben. Und heute zu provozieren ist gar nicht mehr so einfach. Also man kann schon noch die Pfeile gut schießen und richtig schießen, aber das hat dann meistens mit einer regionalen oder nationalen Situation zu tun, wo das jetzt genau passt.
Das klassische griechische Drama.
Ja.
Also das kann man nur immer provozieren, relativ leicht, ja. Aber das stimmt schon, die Kontextualisierung, der Kanal, der bringt ja dann auch gewisse Metriken halt dann auch mit oder Systeme oder Botschaften oder Blickwinkel. Also bis zu dem, also TikTok zeigt ja da trotzdem sehr viel auf, wie das Kommunikationsverhalten sich verändert und was dieses Medium eigentlich jetzt dann wieder rückwirkend macht. Generell die sozialen Medien, wir haben es ja gesehen, wie viel Einfluss die eigentlich auf uns haben. Es ist nämlich nicht nur Kommunikation und Werbung.
Ja,
das ist ganz
zu viel Einfluss.
Ja,
also.
Es gibt eine Frage.
Ja, weil ihr vorher die KI angesprochen habt.
Kannst du ins Mikrofon, weil sonst hören uns die... Sonst
hören das die 2,5 Millionen Zuhörer.
Hören uns nicht.
Nicht?
Weil ihr vorher die KI angesprochen habt.
Mein Name ist, ich bin...
Das habe ich heute eh schon gemacht.
Ja, das wissen wir, aber die Hörer nicht.
Ach so, ja, okay. Also Dietmar Muchitsch, Geschäftsführer der Agentur Wolke Blau. Weil ihr früher die KI angesprochen habt, galt es nicht immer als mutig, neue Gebiete zu ergründen und neues Land zu betreten? Und wäre es damit nicht auch mutig, als Agentur, als Kreativer zu schauen, wie weit ich KIs in der Zukunft in meine Arbeit integrieren kann?
Das ist sicher ein wichtiges Thema, also auch das Ausloten natürlich. Das eine ist das Werkzeug, das andere ist auch die Partnerschaften einzugehen, um zu schauen, wo geht da die Reise hin? Hast du da eine Vision dazu?
Also ich oder Dietmar, wir sehen uns ja regelmäßig wieder. Platschen ab und zu drüber.
Ja.
Nein, ich finde, man darf sich auf keinen Fall davon verschließen. Ich finde, Angst davor zu haben, ist irgendwie Blödsinn. Man soll das einfach als Werkzeug eben sehen. Wie vorher der Konsens war, ersetzen sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich habe aber keine Ahnung, wo es hingeht. Wenn da irgendwann einmal die Singularität eintritt, dann keine Ahnung. Aber diese Technologie einfach zu embracen und zu verwenden, sei es jetzt für Inspiration, für Brainstorming, ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Ich glaube, das wird sehr deutlich auch dann unterscheidbar sein, was da passiert.
Mhm. An den Fingern meistens.
Und es wird wie bei vielen Dingen auch so eine Gegenbewegung geben. Ja.
Vermutlich.
Sieht man aber jetzt schon.
Das sieht man jetzt schon.
Kriegt ja schon sehr viel Raum jetzt wieder.
Das heißt, dieses totale, strikte, analoge wird dann auch wieder ganz andere Bedeutung kriegen, denke ich. Und das ist interessant zwischen diesen zwei Polen, der einerseits den Hightech-Möglichkeiten und dem totalen Hands-on-Analogen hin und her zu
switchen. Da gibt es ja den spannenden, wie die analoge Fotografie, zu der wir gerade alle wieder zurückgehen, erfunden worden muss man in dem Fall tatsächlich, gelauncht worden ist,
wie man es dann
quasi runterladen hat können. Aber da war dann die Diskussion, das ist ja keine Kunst.
Genau, weil man es reproduzieren
kann. Mhm. Und ganz viele Künstler heutzutage fotografieren, aber ich glaube, und trotzdem gibt es aber noch Malerei und Illustration. Und das wird da genau der gleiche Ding sein. Es wird mal mutig sein, es wird mal nicht mutig sein, um ein bisschen beim Thema zu bleiben, weil es bleibt ein Werkzeug.
Ja.
Und für mich als Gestalter ist es irrelevant, welches Werkzeug. Ich habe schon meine Präferenzen, aber im Endeffekt muss ich halt damit umgehen, was da ist. Und wenn das irgendwann die KI ist, dann werden wir damit alle umgehen. Und die das nicht lernen, die werden dann halt das nicht lernen und vielleicht auch einen Weg finden oder halt arbeitslos.
Vielleicht verschmelzen wir ja auch und werden so Art Cyborgs, die das als Chip schon mit dabei haben, also implantiert.
Auch möglich, ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Aber wie gesagt, gerade Motoring, es gibt so viel lästige Arbeit, die dadurch entfällt. Und ich glaube, dass das ganz großartig ist, sich dem zu bedienen, wie sie sagt. Ich meine, wir haben so viele Veränderungen jetzt erlebt und so viele Launches. Ich glaube, dass man da gewisse Technologie-Coolness dann auch braucht. Ja?
Absolut.
Expertinnen wird man auch nicht über Nacht und das Tool hat es. Ich meine, jetzt wird es vielleicht für uns oder im Grafikbereich wichtig, wie die Creative Suite quasi, die eine eigene KI baut, im Hintergrund durch unsere Daten jetzt mal zu überlegen, ob das überhaupt dann noch dorthin kommt, qualitativ, wo jetzt dann die anderen Großen, die ja von weiters gefütterter sind. Und ja, aber natürlich wäre es super, spezialisierte Grafik-KI zu haben, ja, und zu überlegen. Eine diverse, eine geschlechtsneutrale, eine gute, gut gefütterte oder vielleicht sogar feministische KI. Also das würde ich mir wünschen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir so eine feministische KI hätten. Aber an dem wird ja auch gearbeitet, dass man sagt, es gibt da Diversität in der Fütterung. Das ist auch Mut. Wer füttert die?
Ich glaube, dass dann auch die Auflösung der Geschlechter überhaupt ein Thema.
Ja.
Ja, dann würde ich zu einer Schlussrunde kommen. Wo geht's hin mit dem Mut? Kira, was würdest du jetzt jemandem mitgeben im Kontext von Mut und Kreativität vor dem Hintergrund all der Möglichkeiten, die wir haben? Also wie würde dein Plädoyer jetzt für oder gegen Mut ausschauen?
Mut zur Verantwortung. Also auch den Gestaltungsberuf so weit ernst zu nehmen und zu sagen, man hat hier schon einen sehr gesellschaftsverändernden Bereich, den man angreift. Also das ist dieser Ethos, von dem wir zuerst gesprochen haben, oder die Ethik dahinter. Mhm. Und ich glaube schon, dass man mit vielen Wirtschaftstreibenden jetzt, glaube ich, in gute Gespräche kommt, weil natürlich durch die Komplexität der Probleme, die es jetzt gerade gibt, überall, und das ist ja wirklich, glaube ich, keine einfache Zeit gerade, da schon einfach wieder in die Gespräche zu gehen und zu führen und auch hier auch Platz einzunehmen und gut zu navigieren. Ich glaube, dass jetzt jeder einen guten Sparringpartner, Sparringpartnerin braucht, der ehrlich ist. Authentizität wird nicht mehr weggehen. Wir haben ein Zeitalter natürlich mit dem Fake, aber wir haben auf der anderen Seite auch mehr Informationen denn je über alles. Mit der Vorherrschaft, dass wir jetzt, wie gesagt, auf Generationen, auf Konsumentinnen treffen, die ganz ein anderes Spektrum von Ehrlichkeit fahren werden, glaube ich, wäre es gut daran gemessen, auf das auch eher wirklich ernst zu nehmen. Also es gibt kein Fanvertising, kein Greenwashing, sondern wenn ich es noch nicht habe, dann gehe ich auf die betriebliche Ebene, lass mal lieber nur 2 Jahre Zeit, arbeite von innen raus, schau, dass die Veränderung der Kulturwandel bei mir stattfindet und dann öffne ich mich wieder. Ja, und das ist ja okay. Es ist ein, wie du gesagt hast, das sind Menschen, Labore, aber natürlich immer mit der, also die Utopie des gemeinsamen guten Lebens, auf das zähle ich schon hin, und das heißt, in die Denkprozesse ist es eine zivilisatorische Notwendigkeit, wie Ilya Trojanow sagt, wirklich da gemeinsam dran zu bleiben, ja, und an dem wirklich zu arbeiten. Und wenn jemand sagt, der macht eine Imagebroschüre um 40.000 Euro, dann sagt es einfach mal nein und schlagt es mal was anderes vor und schaut, was im Umkreis einmal jemand braucht, der vielleicht das gerade wichtiger macht.
Wir sagen dann ja zu 40.000, aber machen was anderes.
Aber wir machen was anderes. Also wir setzen dieses Geld für was Sozialeres ein, ja, oder was Gesellschaftsrelevanteres, also für Kontextualisierung, ja. Mhm. Die Audience bestimmt weitgehend das, was wir tun, und deswegen müssen wir fragen, was braucht ihr? Und vor allem mit der jungen Generation reden.
Diese transformatorische Rolle, die wir ja alle haben, um Dinge zu übersetzen und umzuwälzen im Sinn von Revolution, muss jetzt nicht immer sozusagen radikal sein, sondern kann ja auch einfach Ordnung schaffen, in einem kreativen Chaos eine Ordnung schaffen, damit eine Botschaft dann letzten Endes ankommt. Das, glaube ich, braucht es auch, und das ist auch die Rolle von uns. Lukas, wie ist dein Plädoyer jetzt? Welchen Mut
braucht
die Welt?
Welchen Mut braucht die Welt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Welt braucht mehr Mut, dass wir zu Dingen Nein sagen und Dinge einfach nimmer machen, die wir seit Jahrzehnten machen in der Werbung. Einerseits, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, aus eben den Nachhaltigkeitsgründen, aber auch einfach, um nicht mehr Dinge zu unterstützen und Systeme, die keine Zukunft haben. Und die Werbung ist sehr gesellschaftsprägend, wie wir alle wissen, und daher aber auch sehr involviert in ein System, was nicht mehr wirklich für unsere Zukunft arbeitet. Und ich glaube, wir als Gestalter und Gestalterinnen haben da wirklich diese Verantwortung, das mitzugestalten und eben gewisse Dinge nicht zu machen. Wir können natürlich nicht ändern, was eine Firma produziert. Das ist deren Café. Aber wir können halt eben gewisse Dinge halt nicht mehr machen, eben nicht die Imagebroschüre zu produzieren, die dann eh im Müll landet, sondern vielleicht ein cooles Event machen, wo jeder was lernt und jeder einen Spaß hat und eine tolle Erinnerung und jeder was Gutes zum Essen hat. Also jetzt so ganz salopp gesagt, nee, aber es ist, ich glaube, hat einen höheren Mehrwert und einfach auch diesen Mut zu haben.
Impact.
Impact, ja. Nur weil ich jetzt Grafikdesigner bin, müssen wir nicht immer Visitenkarten machen. Ich würde mir jetzt nicht als Grafikdesigner reinbezeichnen. Ich denke ja einfach und bin kreativ und das beschränkt sich ja nicht nur auf ein rechteckiges Blatt Papier oder Bildschirm. Und ich glaube, den Mut zu haben, einfach mehr zu sein als das, was man gelernt hat und da ein bisschen über sich hinauszuwachsen, ist ganz wichtig. Jetzt als Gestalter und generell als Menschheit ein bisschen weiter zu denken, als man es vorher gemacht hat und wie man gelernt hat. Ich glaube, den Mut zu haben, das ist ganz wichtig.
Ja. Vor dem Stadtpark in Graz ist lang so ein Graffiti oben gestanden, da ist immer oben gestanden, Liebe, Mut und Fantasie. Und das ist für mich auch immer so, das braucht's wirklich. Also Liebe, du musst das wirklich mögen. Mut und der Fantasie, beziehungsweise halt die Kreativität, die es braucht, um gewisse Dinge zu machen. Und wahrscheinlich ist das bei dir auch so. Christian, wie hältst du es mit dem Mut? Also gehst du in der Früh ins Büro und sagst, hey, Mut, Liebe, Fantasie, gehen wir.
Nur freitags. Grundsätzlich sehe ich es mit Mut so, wie ich vorher schon gesagt habe, Mut in Bezug auf Umwelt und so, das ist für mich, also es sollte wirklich Standard sein. Und auch wie die Kira gesagt hat, die Ethik muss passen, dass ich inklusiv und divers kommuniziere. Das ist für mich das Fundament. Alles darüber hinaus ist dann der Mut und Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit ist für mich mutig eigentlich. Als Fastfood-Restaurant Burger einfach mal verschimmeln zu lassen, um zu zeigen, dass ich keine künstlichen Geschmacksverstärker drinnen habe oder was auch immer. Das ist für mich mutig gewesen. Und auf der anderen Seite aber auch, Kira hat es vorher schon angesprochen, diese Kunst wieder zurückzuholen oder auch das Humanik-Beispiel, diese Weirdness einfach wieder mal walten zu lassen und Nonsense zu machen, weil Werbung soll ja irgendwann einmal wieder Spaß machen. Mhm. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit und Jugend, ich habe Werbungen, die waren einfach nur cool. Und ich habe da wenig dran gedacht, ob die jetzt da Shampoo-Flaschen aus 29% recyceltem Plastik verkaufen oder so, sondern die Werbung war einfach cool und deswegen ist sie mir hängen geblieben.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist das Fundament, die Nachhaltigkeit, Diversität.
Nicht alles so ernst nehmen und es darf auch Spaß machen, das nehme ich jetzt mit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sonst wären wir eh alle verrückt.
Den Spaß ganz ernst nehmen.
Und bei allem Ernst. Ja. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, das war der Live-Podcast der Werbeagentur Wolke Blau und der Creative Industries Styria zum Thema Mut in der Werbung. Ich danke fürs Zuhören, danke meinen Mitdiskutantinnen und wünsche noch einen schönen Abend. Danke vielmals. Musik.
Musik an.